How do I meet the strangest man?
Lasst uns so hungrig sein wie noch nie. Lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Lasst uns aber auch so positiv sein wie noch nie. Aber am allerwichtigsten, lasst uns so laut sein wie noch nie.
Das glaubt ja kein Mensch! Und ab geht's!
Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Wir haben unsere gute Laune von gestern Abend konserviert, für euch eingepackt und holen sie jetzt wieder raus. Es ist Sonntag, der 12. Mai und ihr hört den Hinterhof-Sänger-Talk, wo wir über Mainz 05 Fußball sprechen. Und es ist mir eine große Freude, heute mit Benedikt Engelberts und Jan Budde über den Heimsieg von Mainz 05 gegen den BVB zu sprechen. Herzlich willkommen. Hallo!
Was heißt hier nur über den Heimsieg gegen den BVB? Wir reden über Nichtabstiege, wir reden über Meisterschaften, Freunde.
Oh ja, wir reden über alles. Das komplette Mainz 05 Wochenende kommt heute auf den Tisch und wir haben gute Laune mitgebracht und wir haben auch lustigerweise unsere Stimmen dabei, was ich irgendwie nicht so ganz glauben kann.
Das liegt bei mir daran, dass ich den Tag gestern gar nicht so vergenussferkeln konnte, wie ich es gerne getan hätte, weil ich einfach morgens aufgewacht bin und tierische Kopfschmerzen hatte. Ich habe mich, glaube ich, irgendwie verlegen oder die Anspannung vor dem Spiel hat sich bei mir zwar nicht pulstechnisch realisiert, aber anspannungstechnisch im Körper, also irgendwas im Nacken hat dicht gemacht. Und weil ich mir aber ein Bierchen gönnen wollte, habe ich mir keine Schmerztablette reingepfiffen, bin dann aber mit dem ersten Tor und mit dem daraus resultierenden Jubelschrei nicht drumherum gekommen. Weil also wenn du schreist, steigt dir der Druck im Kopf an. Und danach war wirklich bei mir der Punkt erreicht, dass ich mir dachte, mir springt gleich die Schädeldecke weg. Und dann habe ich mir eine Ibuprofen reingepfiffen und ich konnte gar nicht so viel schreien, weil ich dann halt tatsächlich Rücksicht auf mein zentrales Nervensystem nehmen musste, weil sonst wäre ich hier heute nicht anwesend gefühlt.
Das heißt, die klassische Stressschulter ist Grund für deine Abstinenz.
Abstinenz? Du meinst die Anwesenheit meiner Stimme, möchte ich eigentlich sagen.
Ja, auch das, auch das. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Saison bei mir auch dazu beigetragen hat, dass ich meine Stimme so richtig im Stadion trainiert habe. Also ich glaube, bis meine Stimme weg ist nach einem Spiel, da braucht es schon 10 Tore, ich weiß es nicht, oder wirklich eine krachende Niederlage, die ich mir angucken muss, dass ich mich aufrege. Aber stimmtechnisch bin ich eigentlich die Saison ganz gut aufgestellt.
Stimme ich dir zu und es kommt ja noch erschwerend dazu, dass ja ein Tor gefallen ist, wo keiner gejubelt hat, sondern alle nur hä gemacht haben. Also das war auch der weirdeste Jubelsturm, den ich jemals erlebt habe. Ich habe in einem kurzen Moment, ich habe eine SMS bekommen und ich musste kurz runtergucken und in dem Moment war so Tor und ich, was?
Ich fand es ja sehr lustig, dass ich offensichtlich der Einzige war, der dieses Tor gesehen hat. Ich habe noch so eine Hundertstelsekunde, bevor es gefallen ist, Achtung, gerufen. Und mir haben ein paar Leute gesagt, dass sie allein durch meinen Ruf überhaupt nochmal den Kopf gedreht haben und das Tornetz haben zappeln sehen. Fand ich sehr lustig, weil es war ja einfach eine Situation. Es hat keiner gerafft, dass dieses Tor gefallen ist, nicht mal die TV-Kameras. Guckt euch mal die Zusammenfassung von The Zone an. Die haben Kameras aus der Vogelperspektive, also nicht der normalen Vogelperspektive, sondern der ganz, ganz totalen von überm Stadion genommen, weil die sonst keine richtigen Aufnahmen hatten. Ich fand's so unfassbar geil.
Es war kollektiver Konzentrationsverlust von Alexander Meyer vom Torwart, der einfach kurz so einen mentalen Reload hatte und irgendwie so einen Aussetzer hatte und dem guten Lee in den Fuß gespielt hat, der Einzige war, der irgendwie wach war im Stadion, während der Rest inklusive aller Fangruppierungen und aller Menschen auf den Tribünen, die einfach mal kurz weggenackt sind. Und dann war er drin und ich habe überhaupt nicht verstanden, was los war. Also das, glaube ich, trägt auch noch ganz erschwerend dazu bei, dass die Stimme vielleicht nicht so angegriffen ist, wie man nach einem 3-0 gegen Borussia Dortmund denken könnte.
Ja, den Punkt kann ich gut verstehen. Ich finde es halt viel geiler, dass, glaube ich, auch bei diesem Tor klar wurde, dass egal wer was in Bewegung gesetzt hat, um die Sterne zueinander zu führen, damit dieser Heimsieg möglich wird, offensichtlich gefruchtet hat. Denn wir haben ja schon im Stadion festgestellt, dass unterschiedlichste Taktiken gefahren wurden, um diesen Heimsieg möglich zu machen. Also die einen waren schon morgens auf dem Marktfrühstück und haben sich gedacht, egal ob wir abends spielen oder nicht, Marktfrühstück gehört einfach dazu. Wir haben unseren Nachbarn eingepackt, der noch nie Mainz 05 hat verlieren sehen im Stadion. Deswegen haben wir gedacht, es wäre vielleicht ein gutes Omen, wenn der dabei ist. Und siehe da, er hat wieder Glück gebracht. Und so gab es, glaube ich, die ein oder anderen Sachen noch, die passiert sind, die auch von eurer Seite gelaufen sind, oder?
Ja, also ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen dabei gehabt und der hatte seinen Cousin aus Bosnien dabei und der hat das erste Mal überhaupt ein Fußballspiel geguckt. Auch, aber er wusste nicht von dem alle in Rot und ich musste ihm ein Trikot mitbringen. Aber was hat er an? Blau. Drunter. Also, der war auch ein Glücksbringer für uns. Fand ich überragend.
Und dann kam ja noch Benedikt Sturm vorbei und dann mussten wir unser Selfie schießen, alle gemeinsam, weil irgendwie ist es so, die Stars sind nur allein, wenn Mainz 05 Memes, unser lieber Daniel, Benedikt Sturm und Felicitas Boos sich vor dem Spiel die Hand schütteln oder so ähnlich, wenn der Stern im Aszendent Arschloch steht. Ich habe es nicht verstanden, aber irgendwie so ist es und auch das haben wir noch möglich gemacht. Und wir haben einfach direkt alle gemeinsam geguckt. Die komplette Familie Krokos war da. Die Mama Krokos hat ihre selbst gestrickte Glücksmütze angezogen. Frau Boos hat die Glücksmütze auch angehabt, trotz der sommerlichsten Temperaturen. Also ich weiß nicht, alles, was man an Glück machen konnte, was man auswringen konnte, haben wir ausgewrungen. Und ich ärgere mich im Nachhinein, dass ich nicht Lotto gespielt habe.
Ich finde es so geil und das ist, glaube ich, auch egal, wen man fragt. Irgendwas hat irgendjemand auf jeden Fall noch gemacht, bevor er zum Stadion gekommen ist.
Bratwürste haben orakelt, noch und nöcher.
Deswegen ist mein Aufruf an euch da draußen, schickt uns doch mal, was ihr vorm Spiel gemacht habt, neben Spieltagstasse und Co., damit es zu diesem Heimsieg kommen konnte, weil wir müssen uns irgendwie mal eine Liste davon machen, was es alles braucht, damit wir nach 10 Jahren mal wieder zu Hause gegen Borussia Dortmund gewinnen.
Ich fand es sehr interessant, wo wir jetzt gerade drüber geredet haben, ich habe das ganz unterbewusst gemacht, ich hatte meine Glücksunterhose an, meine rot-weiße, die eigentlich zu klein ist. Aber irgendwie hat es dazugehört, das musste halt sein, aber ich finde es gut. Offensichtlich, der Fußballgott hat uns erhört, hat uns ein kleines Wunder geschenkt und das war einfach toll.
Und Dennis, vielen lieben Dank und liebe Grüße an der Stelle. Der hatte uns seine Karte noch gegeben für den Nachbarn, den wir dann nur glückstechnisch mitnehmen konnten. Du, mein Lieber, du wirst jetzt übrigens nur noch Heimspiele von Mainz 05 aus Sri Lanka verfolgen dürfen. Ist mir scheißegal, ob das dein Urlaub ist. Da wirst du jetzt für immer bleiben. Danke.
Und es war ja auch so, dass wir haben es ja schon angesprochen, aber selbst der Kosmos hat sich gegen den BVB vereint. Also ich meine, ein Sonnensturm kommt ja nicht umsonst, wenn Mainz 05 gegen die gelbe Borussia-Sonne anrennt und sie niederzwingt, ja, dann ist wirklich zum Sturm geblasen hier.
Wenn man in den Nachthimmel geguckt hat und der war rot, dann dachten sich wieder die ganzen Bratzenheimer, scheiß Mainz 05, mach die Lichter aus!
Ich habe irgendwo auf Twitter gelesen, Polarlichter hat auch Mainz 05 erfunden. Fand ich sowieso einen sehr, sehr guten Take. Und da hilft dem lieben Terzic dann auch keine schwarze Magie mehr. Und auch nicht der neu verpflichtete Alu-Pfosten, die neue Alu-Allianz zusammen mit dem BVB. Das bringt alles nichts. Zweimal Alu und trotzdem 3-0 verloren. Also sie müssen im Nachgang sogar noch dankbar sein, dass es nicht noch höher ausgegangen ist.
Da kannst du so hungrig sein wie noch nie. Das hilft dir alles nichts. Die Feuerwurst bleibt rot und damit gewinnt Mainz 05. Und ich sage mal, alles, was wir da aufgeboten haben am Samstag im Stadion, hat ja nicht nur für ein Spiel gereicht, sondern es hat auch dazu geführt, dass unsere Mädels heute verdientermaßen Regionalligameister Südwest geworden sind und damit in der Relegation gegen Bochum und den Aufstieg spielen. Herzlichen Glückwunsch. Es hat uns so dermaßen gefreut.
Das heißt, nachdem wir Borussia Dortmund letztes Jahr komplett auseinandergenommen haben mit U19 und so weiter, nehmen wir dieses Jahr komplett Bochum auseinander. Das heißt, wir haben jetzt einfach so eine Kollektivfeindschaft mit dem Ruhrgebiet oder was ist jetzt hier los?
Ja, letztes Jahr haben wir noch im DFB-Pokal gegen Schalke verloren. Das war der einzige Sieg, den die irgendwie bekommen haben, glaube ich. Aber ja, man kann sich einfach nur freuen. Die Relegationsspiele sind übrigens am 9.6. und am 16.6. Zuerst ist das Heimspiel. Ich hoffe mal, schauen wir mal, praise the Lord, vielleicht wird es im Bruchweg ausgeführt. und dann können auch sehr viel mehr Zuschauer kommen als auf den Schottplatz. Schauen wir mal, aber geil für unsere Mädels und hoffen wir mal, dass wir nächstes Jahr ein Zweitliga-Frauenteam haben.
Ja, ich finde es aber trotzdem schon wieder asozial, Meister werden und nicht aufsteigen. Es sind so Konzepte, die mir niemals gut reingehen werden und es braucht mir jetzt auch keiner erklären, warum das vielleicht berechtigt ist oder so. Ich bin kein Fan davon, bist du Meister, sollst du aufsteigen und bist du Letzter, sollst du absteigen. Ja, oder, gibt bestimmt auch andere schöne Konstellationen, in dem Fall finde ich es kacke. Fertig.
Worauf wir uns auf jeden Fall einigen können, ist, dass sie einfach eine krass stabile, geile Saison gespielt haben, die Mädels. Und das ist auch Asche auf unser Haupt und von unserer Seite eine mehr als dürftige Entschuldigung. Aber wir haben es auch in dieser Saison nicht so sehr verfolgt. Es war uns von vornherein klar. Trotzdem müssen wir hier an der Stelle einfach nochmal sagen, ey, geil gemacht.
Also wir werden die Relegation der Mädels auf jeden Fall enger begleiten. Das, glaube ich, kann ich an der Stelle schon mal verraten. Das ist ja nicht das Problem und da sind wir auch im engen Austausch mit ihnen. Wird passieren und da gibt es auch schon die ein oder andere lustige Story mit den Mädels, die wir so schon im Privaten erlebt haben, die wir da mal erzählen können. Ist nicht so, als ob wir sie gar nicht verfolgt hätten, aber sie sind natürlich und ich glaube auch angesichts einfach der Lage, die die Herren durchlebt haben, deutlich zu kurz gekommen, was aber auf keinen Fall unsererseits die Anerkennung schmälern soll, die ihnen für ihre Leistung in dieser Saison entgegengebracht werden muss.
Und damit zurück zum Herrenfußball, könnte man jetzt fast sagen. Denn natürlich müssen wir über diesen Heimsieg von Mainz 05 sprechen. Und wie immer nehmen wir uns erst noch eine kurze Moment Pause, nehmen einen Schluck aus unserem Wasserglas und dann sind wir gleich mit der fachlichsten Analyse der Analysen zurück. Gefährdung! Mit der Aufstellung los, aber ganz ehrlich muss man auch sagen, bevor wir den Blick auf die Aufstellung werfen konnten am Samstag, haben wir uns alle im Stadion um die verfügbaren Handys geschart, die da einen Sky-Zugang hatten oder Liga-Radio, denn natürlich musste man noch verfolgen, was auf den Parallelplätzen vorher passiert ist, denn Köln hat hier gegen Union gespielt und da wurde es ja nochmal zum Ende raus richtig brenzlig.
Es hat auf jeden Fall nochmal richtig Pressure auf unser Spiel gegeben, wo man wieder den Wettbewerbsnachteil gesehen hat, wenn man als letztes Team zumindest an dem Spieltag spielt oder an diesem einen Tag des Spieltages, wie an diesem Samstag, Topspiel gegen den BVB. Und damit konnte Köln uns mit dem Ausgleich mit dem späten und dann noch mit dem späten Siegtor zum 3:2 gegen Union Berlin halt ordentlich Druck mitgeben. Haben dann hinterher die Spieler bei uns gesagt, das hätte ihnen den entscheidenden Push gegeben, um gegen Dortmund richtig loszulegen. Also ich glaube, nehmen wir das mal positiv mit.
Ich fand das tatsächlich auch sehr interessant, dass das, was wir quasi eher als negativ ausgelegt haben, also die ganze Zeit hinten zu sitzen und zu gucken und was auch immer, dass offensichtlich Mainz 05 dieses vermeintlich Negative so positiv umgemünzt haben, dass sie sich so selbst dadurch auf Wettkampfmodus umgestellt haben, dass sie halt offensichtlich so dermaßen gepusht waren. Also das fand ich richtig geil und ist auch eine gute Taktik gewesen, sich das nicht so negativ in den Kopf gehen zu lassen, sondern sich das eher dann hinterher als Chance zu begreifen.
Ich habe mich halt mal wieder dabei erwischt, was ich in den letzten Wochen so oft mache. Ich meine, wir sprechen jede Podcast-Folge darüber, wie die Ausgangssituation vor dem nächsten Spiel ist. Und trotzdem sitze ich am darauffolgenden Samstag da und denke mir, was wünsche ich mir denn heute eigentlich? Und genauso habe ich mich bei Köln gegen Union auch das wieder gefragt. Und eigentlich war klar, ein Unentschieden wäre für uns am besten gewesen. Dann habe ich zu Hause, bevor ich Richtung Stadion aufgebrochen bin, noch den Fernseher angemacht. Und nach dem 2-0 von Union war ich eigentlich der Überzeugung, das war es. Köln ist abgestiegen, wir spielen Relegation. Der Käse ist gegessen, die Messe ist gelesen, es ist vorbei. Und dann habe ich mich aufs Fahrrad gehockt, bin durch die Stadt gefahren, fahre am 60s vorbei und höre die Leute einfach nur jubeln und sehe in dem Moment auf meiner Smartwatch, Köln hat einen Elfmeter verwandelt. Und dann sind wir alle ins Stadion Und dann war halt klar, irgendjemand hat dann gehört, scheiße, Köln hat ausgeglichen. Und wir haben sofort alle auf die Handys geguckt. Ich habe Liga-Radio angemacht und wusste noch vor euch, dass Köln gewonnen hat.
Ich habe es deswegen gewusst, weil die Dortmunder auf einmal angefangen haben zu jubeln. Denn die Dortmunder und die Kölner, wenn vielleicht auch keine offizielle, aber eine sehr gute Freundschaft besteht. Und die Dortmunder natürlich, und das haben wir uns halt auch alle gedacht als Ausgangssituation, sich zum einen so ein bisschen revanchieren wollten für das Meisterschaftsspiel vergangene Saison, das 2-2, und zum anderen natürlich gerne den Kölnern helfen wollen würden. Also das hat ja nochmal Druck auf den Kessel gegeben. Und komischerweise war ich auch Anhänger der positiveren Einstellung und habe da gestanden und war seelenruhig. Obwohl mein Kopf mir gesagt hat, also gegen den BVB zu gewinnen, das wird schon ein richtig hartes Stück Arbeit. Das kannst du nicht voraussetzen. Und wenn du hier verlierst und Köln gewinnt parallel, dann ist am letzten Spieltag aber wirklich alles möglich. Und dann brennt aber richtig der Busch. Aber irgendwie war mein Herz tiefenentspannt und irgendwie hat sich das ja bestätigt. Vielleicht lag es auch an den Kopfschmerzen.
Ich find's echt krass. Ich habe dieselben Gedanken wie du, Flitz, habe ich mir auch gemacht vorm Spiel. Was will ich denn eigentlich von diesem Spiel haben? Und ich tippe diese Saison, also so das letzte Drittel dieser Saison, eigentlich schon gar nicht mehr, weil ich mir, das macht sich in meinem Kopf, fühlt sich das irgendwie negativ an. Und dann habe ich auch schon gedacht, wenn man sich mit Leuten unterhält, natürlich ist ein Sieg Köln bei einem Sieg Mainz das ideale Szenario, weil wir halt nicht direkt absteigen können. Aber, so wie du schon gesagt hast, eigentlich das unter neutralen Voraussetzungen Beste, was für uns passieren hätte können, wäre halt das Unentschieden gewesen, weil dadurch quasi wir die Chance haben, Union zu überholen, aber Köln auch quasi auf Abstand halten können. Und also ich glaube, vorm Spiel hätte ich mir nicht, also vor unserem Spiel, wenn ich letzte Woche drüber nachgedacht habe, hätte ich mir nicht gewünscht, dass Köln dieses Spiel gewinnt, weil das uns so dermaßen die Pistole auf die Brust setzt, dass wir so krass leisten müssen in diesem Spiel, wo es generell schon um so viel geht. Und wie es im Endeffekt dann gelaufen ist, aber besser kann es ja eigentlich gar nicht sein.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Der liebe Kollege Schlechti schrieb mir morgens um 10 Uhr, für wen ist man denn heute? Und ich habe einfach geschrieben, ich habe keinen Plan. Und dann habe ich ihm nachts um 1 Uhr zurückgeschrieben, so wie es war, wollte ich es. Ich habe mich bloß nicht getraut, es mir zu wünschen.
Perfekt.
Weil das ist es doch. Du kannst doch diesen Sieg gegen Dortmund einfach gar nicht voraussetzen. Weil ja, es ist ein Champions League Finalist. Und was sind wir jetzt damit quasi? Wir sind Champions League Finalisten Besieger, wie der liebe Freund Carsten mir schrieb oder uns schrieb auf X. Und ich glaube, das können wir auch als offiziellen Titel nehmen. Wir sind dann vielleicht Champions League mit Lee, ja? Champions League Finalisten Besieger.
Fast. Ich hatte da noch eine andere Idee, weil eigentlich sind wir Jäger und Sammler.
Jäger?
Yeah.
Jason Lee.
Yeah. Oh.
Jäger und Sammler. Und wenn man auch noch eine Klammer um das L macht, dann hat es auch noch einen krassen Dortmund-Bezug.
Ah, sehr schön. Wir haben auch übrigens von unserem lieben Hörer, der uns letztes Mal schon bei Kleindienst macht auch Mist so unfassbar geil geholfen hat, wieder einen verdammt guten Vorschlag übrigens reinbekommen, nämlich Selbstbewerbsverzerrung. Den muss man auch einen Moment genießen und degustieren und ich finde, selbst wenn er nicht der Titel werden sollte, muss man ihn zumindest mal erwähnt haben.
Aber was ist denn das, dass immer bei diesen Spielen Dortmund-Mainz kurz vorm Saisonende irgendjemand schreit Wettbewerbsverzerrung? So rum oder so rum? Ich verstehe es nicht. Warum ist es so? Warum ist es jetzt unser Ding?
Da kommt dann der obligatorische Satz wieder. Wettbewerbsverzerrung bei Dortmund gegen Mainz hat mehr Tradition als RB Leipzig. So.
Also ich glaube auch tatsächlich, weil Flitz es vorhin angesprochen hat, 10 Jahre lang haben wir zu Hause nicht gegen Dortmund gewonnen. Aber wir haben auch, glaube ich, die letzten 10 Jahre kein einziges Mal kurz vor Saisonende zu Hause gegen Dortmund gespielt, sondern immer in Dortmund. Das heißt, am Ende der Saison sah es immer gut aus gegen Dortmund. Diesmal war einfach nur die Konstellation richtig für uns. Am Ende der Saison zu Hause gegen Dortmund. Und dann ist, glaube ich, das schwerere Gewicht am Ende der Saison gegen Dortmund zu spielen und gegen Dortmund zu gewinnen oder zu punkten, hat mehr Tradition als vieles in der Bundesliga.
Kommen wir zum sportlichen Aspekt des Spiels, weil natürlich ist es viel Emotion, was da immer noch drinsteckt, gerade auch an diesem Sonntag, deswegen nehmen wir auch heute auf. Aber meine Nerven waren auf jeden Fall schon mal sehr viel beruhigter, nachdem dann klar war, Köln hat gewonnen, als ich gesehen habe, dass Bo Henriksen das Rad nicht neu erfinden will, sondern einfach sagt, okay, Kruder und Amiri können wieder spielen, sie sind nicht mehr gesperrt, also rein damit. Mwene darf noch nicht spielen, war gesperrt, dafür bleibt Silvan drin und der Rest bleibt beim Alten. Und das ist ja eigentlich auch die Erfolgsformel, die wir in letzter Zeit wirklich fahren, wo du sagst, das ist halt der Fußball, den Mainz 05 gut auf den Platz bringen kann und damit hast du auch die Chance, gegen eine Champions League geschwächte Dortmunder Mannschaft Punkte zu holen.
Ich glaube, hier kam einiges zusammen und wenn man sich das so ein bisschen anguckt, dann merkt man ganz schnell, dass dieses Spiel 1:1 auf Mainz 05 zugeschnitten war. Also so ein Wert, den ich jetzt nicht unbedingt zu 100% ernst nehme, aber in diesem Spiel hat er eine Aussagekraft, ist einfach, wie viel Ballbesitz Dortmund hatte. Und Mainz 05 wusste einfach viel, viel mehr mit viel, viel weniger Ballbesitz anzufangen, war viel, viel gefährlicher. Dortmund ist nie zu 100% griffig geworden, hatte keine einzige Großchance. Mainz hat aus dem bisschen, was sie hatten, einfach mal 4 Großchancen allein in der ersten Halbzeit zustande gebracht. Und dabei hatten sie, ich glaube, unter 40% Ballbesitz am Ende insgesamt. Also da war viel mehr Mut drin, viel mehr Aggressivität. Das, was uns in den vergangenen Spielen abgegangen ist, ich meine, wir haben zwar trotzdem getroffen, trotzdem war hier einfach dieser Schuss Mut drin, den du, liebe Felicitas, in deiner Kolumne auch gefordert hast, der Mainz 05 in den vergangenen Spielen abging. Und das mache ich gar nicht mal so sehr an Brian und an Amiri fest, dass die jetzt ohne Zweifel geholfen haben, ist ja nicht die Frage. Aber für mich ist Man of the Match beispielsweise jemand ganz anderes, nämlich Leo Barrero. Was der gestern abgefeuert hat, ist einfach jenseits von Gut und Böse gewesen. Und das hat mir gefehlt in den letzten Spielen. Leo Barrero steht für Mainz 05 und Leo Barrero hat Mainz 05 geliefert. 1:1.
Und zu Recht wurde Leo natürlich nach dem Spiel verabschiedet, wurde zur Humba nach oben gerufen, auch nicht nur was er in dem Spiel geleistet hat, sondern auch für die Verdienste, die er insgesamt im Verein hatte. Und ich finde es so schön, während er auf die Tribüne gerufen wird, er war wirklich erstaunt. Er war kurz schockiert. Er dachte, wir rufen jetzt einfach standardmäßig Lee nach oben. Der hat 2 Tore gemacht. Gut, Leo hat 1 gemacht. Aber er war wirklich sichtlich überrascht. Und dieses Bodenständige, dieses nicht derjenige zu sein, der ständig im Mittelpunkt steht und so weiter. Alter, das ist für mich Mainz 05. Hartes Arbeiten und auf die anderen gucken und auch die Mitspieler feiern wollen und sowas. Und dann wirklich sich so zu freuen auch. Ich habe ihn gesehen, als er von der Tribüne runterkam, lief er an mir direkt vorbei. Ihr hättet den sehen sollen. Der Junge ist Mainz 05 pur einfach.
Der stellt sich einfach immer in den Dienst der Mannschaft und das ist das, was es in dem Moment dann auch gerade im Abstiegskampf gebraucht hat und braucht. Und es freut mich halt auch jede Woche, wenn er so ein Spiel abliefert wie jetzt gegen Borussia Dortmund, weil er ist einfach so ein unfassbar verdienter Spieler um Mainz 05 und das nochmal auf dem Rasen zu zeigen, gerade auch gegen so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, wo halt auch viele nochmal extra drauf gucken, ist natürlich nochmal die Kirsche auf der Torte.
Vor allen Dingen, weil Leo ja wechselt. Und das ist ja eben der Punkt. Vielleicht hat er auch geglaubt, die nehmen mir das auf eine gewisse Art und Weise übel. Aber das ist eben halt auch Mainz 05, einem verdienten Spieler, der dann die Möglichkeit bekommt, höherklassig zu spielen, die Ehre zu erweisen. Und die Ehre hat ihm erwiesen zu werden, weil er einfach auch in diesem Spiel, in seinem letzten Heimspiel voraussichtlich für Mainz 05, nochmal komplett abgerissen hat. Man of the Match für mich sowas von verdient, ein Tor geschossen, wieder unfassbar viel gearbeitet, unfassbar viel in die Box gerannt, unfassbar viele Zweikämpfe geführt, unfassbar gut die Räume dicht gemacht. Leo Barrero, einfach ein Weltklasse-Spiel und ich hoffe, dass es für den Jungen dann voraussichtlich in Portugal genauso gut läuft wie hier in Mainz.
Ja, und du hast jetzt gesagt, er hat ein Tor geschossen, aber er hat natürlich auch noch eins vorbereitet. Das vergisst man nämlich ganz schnell, weil die Vorarbeit hat ja 80% Brian gemacht und Leo musste nur noch querpassen dann zu Lee, aber er war an diesem Tor auch, an dem 3-0, direkt beteiligt. Und ich meine wahrscheinlich indirekt mit dem Anlaufen und so auch beim 2-0, würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Aber ja, es freut mich einfach, wie du schon gesagt hast, dass er in seinem letzten Spiel für Mainz 05 so einen abreißen konnte.
Letztes Heimspiel. Es ist noch ein Spiel. Und wir wollen hier noch nicht den Abstiegskampf beenden, bevor er beendet ist.
Okay, Entschuldigung, ich meinte natürlich Heimspiel.
Kommt ja noch was.
In seinem letzten Heimspiel für Mainz 05. Ja, es freut mich einfach, dieser Kerl, wie gesagt, ist so sehr Mainz 05. Ich glaube, wenn wir uns einen Spieler bauen könnten, der mehr Mainz 05 verkörpert, das ist fast nicht möglich.
Das wird extrem schwierig und ich fand aber, um aufs Spiel zurückzukommen, ist schon am Samstag sehr bezeichnend, dass natürlich Dortmund mit einer, sag ich mal, mit einem etwas anderen Kader, als man es vielleicht erwarten würde, in Mainz angereist ist. Aber trotzdem hast du von Anfang an gemerkt, da ist, also ich sag mal, emotional war ich ein bisschen hin und her gerissen, weil ich natürlich schon auch Angst hatte, dass wir da auf den Sack kriegen. Aber die Mannschaft hatte eigentlich gar keinen Zweifel dran aufkommen lassen, weil die sind von vornherein direkt, haben die das Spiel angegangen und sind auf Dortmund drauf. Und ich meine, da hat ja auch der Alufosten das ein oder andere Mal schon Borussia Dortmund vorher gerettet, bevor Leo dann das 1-0 einschieben konnte. Und allein so, wie er abgeschlossen hat, das hat einfach gezeigt, wir wollen hier heute gewinnen. Und damit war für mich auch schon klar, hier geht was.
Und ihr habt beide die entscheidenden Stichworte genannt und das können wir zusammenfassen unter dem Begriff Pressing, weil das war mit das Beste, was Mainz 05 in dieser Saison an Pressing gespielt hat. Vergleichbar für mich mit der ersten Halbzeit gegen Borussia Mönchengladbach, aber da hat man halt nicht so die Dinger reingemacht wie jetzt gegen den BVB. Hätte man damals auch schon machen können, hat man aber nicht. Da hat uns ein bisschen die Effektivität gefehlt und hier kam einfach alles zusammen. Also dieses Pressing, Dortmund war komplett überfordert damit und ich glaube tatsächlich, dass wir auch, um den Begriff Wettbewerbsverzerrung nochmal aufgreifen zu können, uns da einfach extrem geholfen haben. Denn um souverän hinten rausspielen zu können, brauchst du eine gewisse Ruhe und Eingespieltheit. Und ich glaube, Augsburg hat das letzte Woche zu spüren bekommen, wenn man das nicht richtig auf den Platz bekommt, dann wird man auch gegen eine ersatzgeschwächte Mannschaft eines Champions-League-Finalisten gehörig einen drauf bekommen. Nochmal zur Erinnerung, Augsburg hat letzte Woche auch gegen eine B- oder C-Elf 5-1 allerdings in Dortmund auf den Sack gekriegt. Wir sind aber so extrem gut gewesen und auch Barrero im Anlaufen, auch Lee im Anlaufen und für mich einfach derjenige, der das da vorne alles koordiniert, Johnny, im Anlaufen. Das hat extrem gut gepasst. Und ich meine, die Krönung, wir haben es ja ganz am Anfang gesagt, war halt dieses 2-0. Und da hast du einfach die komplette Ahnungslosigkeit gesehen des Torwarts, der nicht mehr wusste, wo soll er denn hin, seine Aufgabe nicht mehr erfüllen konnte, flach hinten rauszuspielen. Und das war's. Das war pure Hilflosigkeit. Und Dortmund wusste nicht, was sie mit dem Ball anfangen sollen.
Ja, ich fand das tatsächlich auch so geil, wie du schon eben gesagt hast, diese Diskussion Wettbewerbsverzerrung, nicht Wettbewerbsverzerrung. Der liebe Schorlehacki hat auf Twitter da einen Gedanken bei mir losgetreten, den ich habe das nochmal nachrecherchiert. Die in Anführungszeichen Marktwert von der Startelf von Dortmund war ungefähr fast 195 Millionen, unsere 70 Millionen. Also jetzt mal ganz ehrlich, da zu sagen, das ist eine B-Elf, wenn die Dortmunder B-Elf komplett Mainz 05 rasieren würde oder jetzt Woche für Woche durch die Bundesliga fährt und überall drüber fährt, also dann wäre auch kräftemäßig in der Bundesliga irgendwas falsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen, ich finde diese Diskussion einfach nur dumm und die entwertet einfach unsere Leistung, die wir gebracht haben.
Und genau das ist der Punkt. Wir haben es jetzt auch schon in diesem Podcast so oft diskutiert, gerade auch wenn wir gegen die Bayern gewonnen haben. Dann wurde immer wieder kolportiert, wie schlecht waren die Bayern. Oder ne, es wird nie gesagt, wie gut war eigentlich Mainz 05. Das ist ja das, woran wir als kleiner Verein immer gemessen werden, wenn wir gegen die Großen gewinnen. Dann liegt es ja nie an uns, sondern nur daran, dass die anderen so schlecht waren. Und das ärgert mich so, weil ich nämlich finde, da bin ich komplett bei dir, Jan, was gestern einfach extrem gut funktioniert hat, ist, dass sich die Mannschaft auf den BVB eingestellt hat und über das Pressing extrem viel kreiert hat. Und da ist für mich auch das 2-0 ein perfektes Beispiel, weil natürlich Lee diesen Raum besetzt und dadurch den Ball abfangen kann. Aber wenn wir uns mal überlegen, wie oft wir schon Tore von oder fast Tore von Lee gesehen haben, wo er ähnlich frei zum Abschluss kommt und ihn eben nicht reinmacht. Und das hat gestern gesessen. Wenn man sich nochmal anguckt, wie er diesen Ball verwandelt, wie er dieses Tor schießt, das ist purer Wille und das ist einfach nur draufgehen. Und das ist das, was uns gerade im Abstiegskampf im Moment einfach rettet und was das ist, wo wir uns immer drauf verlassen können, was es so geil macht, gerade Mainz 05-Fan zu sein.
Und ich würde gerne den Gedanken, den ihr gerade geäußert habt, aufgreifen, denn ist ja eigentlich genau das, was Mainz 05 ausmacht. Große schlecht aussehen lassen. Das ist Mainz 05. Unser Kernproblem ist halt einfach, dass wir leider Kleine meistens gut aussehen lassen gegen uns. Und das ist ja der Punkt, an dem wir arbeiten müssen, denn, und wir hatten es in der vergangenen Saison und im Vorfeld dieser Saison angekündigt, wir müssen ein bisschen am Spiel mit dem Ball arbeiten, damit wir gegen die Kleinen souveräner und besser werden, damit wir nicht nur die Großen schlecht aussehen lassen, sondern wir auch mal gegen Kleine gut aussehen können. Also das ist die Aufgabenstellung auch für Bo Henriksen. Das war gestern nicht die Aufgabenstellung. Das siehst du auch am Ballbesitz unter 40%. Dortmund hilflos. Wir konnten alles, was Mainz 05 ausmacht, auf den Rasen bringen. Und das ist toll zu sehen, dass das, was Mainz 05 ausmacht, von uns auf den Rasen gebracht werden kann. Ich bin echt gespannt und ich hoffe, dass nächste Woche alles glatt geht, dass wir sehen können, dass Bo Henriksen diese Entwicklung mit Mainz 05 hoffentlich auch in der kommenden Saison weiter vorantreiben kann.
Ich fand am Ende, wenn wir uns mal alle Tore angucken, um jetzt mal an Felicitas Aussage eben anzuknüpfen, ich fand das so dermaßen geil. Alle Tore sind aus einem First oder einem Second Touch entstanden. Lee nimmt den Ball, ich weiß nicht, wie er den beim 2-0 überhaupt angenommen bekommt und schließt direkt ab. Und ich glaube, das ist das Geheimnis jetzt gegen Dortmund gewesen. Und was auch meistens ja Johnnys Problem ist, zu viel Zeit zum Nachdenken. Und wenn du so Chancen hast und wenn du die so rausarbeitest, wie wir es getan haben, über die rechte Seite, von der Grundlinie zurückgepasst, einfache Torchancen kreieren, direkt zum Abschluss kommen, so kannst du einfach diese mentale Hürde, dieses wir denken zu viel nach, einfach umgehen. Und dann machst du die Scheißdinge halt auch. Und das finde ich so geil.
Was mir halt so richtig gut reinging war, um auch nochmal den Aspekt Wettbewerbsverzerrung aufzunehmen, Dortmund wechselt dann zur Halbzeit, bringt Brandt, bringt Sancho, also steigert den Unterschied zwischen Mainz 05, was kadermillionentechnisch bei uns drinsteckt, um ein Vielfaches nochmal und findet gar nicht mehr statt. Also gar nicht mehr. So überhaupt nicht mehr. Also die haben ja nichts mehr auf unser Tor gebracht. Und was ich so toll fand war, auch wenn er spät gewechselt hat, Henriksen ist im Vergleich zu den Spielen gegen Heidenheim und gegen Köln auf dem Gaspedal geblieben und hat Spieler eingesetzt, naja, die positionsgetreu einfach eingesetzt werden konnten. Marco Richter hat auf einmal wieder Wiese gesehen. Kennt ihr diese Videos, wenn Kühe nach einem langen Winter das erste Mal wieder auf die Weide raus dürfen?
Schlagen die Saltos.
Ey, ist der beste Vergleich, den ich gehört habe. Ja, wunderbar.
Es ist wirklich totgesagte Lebenlänge. Also, dass er ihn noch einwechselt, das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, hier kommt wieder was zusammen. Also, ich will vielleicht noch mal kurz vorher einhaken, beziehungsweise, was ist kurz vorher? Ich möchte gerne zur 23. Minute zurückkommen, weil einfach die Tatsache, dass wir gegen Dortmund ab der 23. Minute 3-0 in Führung liegen, das war so übertrieben, weil einfach klar war, wir haben ja auch letzte Woche drüber gesprochen, wenn wir ein Tor schießen und wir geben keins hinterher oder wir kommen nicht noch mal direkt an das 2-0 dran, dann wird die Gefahr für uns einfach immer größer, dass der Gegner nochmal die Chance hat, sich aufzubauen und eben nochmal kommt. Und das ist natürlich das, was uns letzte Woche extrem das Genick gebrochen hat. Aber hier wurde einfach von vornherein gesagt, okay, gegen Dortmund das 1-0 zu schießen in der 12. Minute ist relativ unwahrscheinlich. Es ist uns aber scheißegal, wir hören einfach nicht auf. Und dann steht es in der 23. Minute 3-0 und dann kannst du mal gucken, was Dortmund macht. Im Zweifelsfall, sie müssen ja das Spiel machen, sie müssen Tore schießen, sie haben müde Beine, sie kommen aus der Champions League, wir können uns das Ganze angucken. Wir haben halt hinten mittlerweile auch eine Verteidigung, die sowas auffangen kann. Wir sind da extrem gut abgestimmt und das ist das, was wir eigentlich in diesem Abstiegskampf richtig gelernt haben. Und da können wir jetzt drauf zurückgreifen und das ist halt geil. Und dass dann so ein Julian Brandt und Jadon Sancho für Dortmund keinen Unterschied mehr machen, das sollte eigentlich nochmal alle Verteidiger, die wir haben und alle in der Defensive, sollten denen das ein Krönchen aufsetzen, weil die haben so geackert und die haben aber auch, also wir haben keine Sekunde, ist wirklich ein Zweifel daran aufgekommen, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen. Und das war so mega gut.
Ja, es ist, wenn wir jetzt mal gerade auf die Abwehr gucken, wir haben unter Bo 1 24 Gegentore in 9 Spielen bekommen und wir haben seitdem 26 Gegentore bekommen. Das war einfach ein Viertel der Saison, wo wir die Hälfte der Gegentore bekommen haben. Da kann sich unsere Abwehr, wie du schon sagst, mal richtig fett auf die Schulter klopfen, weil im Grunde seit Jan Sievert da ist, funktioniert die Abwehr und die liefert für uns und die holt Punkte. Und es ist verdammt wichtig, da einfach auch das mal ein bisschen in den Fokus zu rücken. Und ich finde, kein anderer zum Beispiel, also ich meine natürlich, Hanke Olsen kam während der Saison dann irgendwann wieder zurück nach seiner Verletzung, aber wie dominant Sepp Vandenberg eigentlich schon die ganze Saison ist, das kannst du ja gar nicht hoch genug bewerten.
Sepp Vandenberg ist der kopfballstärkste Spieler der Bundesliga momentan.
Lol? Das wusste ich nicht.
Ja, ich glaube, genauso viele Kopfballduelle gewonnen wie Tim Kleindienst. Also, da lege ich mich auch nochmal fest, hätte er letzte Woche gegen Tim Kleindienst da im Kopfballduell gestanden, wäre dieses Tor vermutlich nicht gefallen. Oder die beiden wären aneinander zerschellt und in 1000 Stücke zerbrochen.
Wie so eine Keramik.
Ja, genau. Aber um eine Statistik noch herauszuheben, die nochmal zeigt, wie wenig gefährlich Dortmund werden konnte und dass das mit dem Kollektiv zusammenhängt, das sind die Schüsse innerhalb des Strafraums.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Dortmund hat viermal aus dem 16er aufs Tor geschossen. Mainz hingegen 10-mal. Also du liest das und denkst dir, was ist denn hier passiert? Und vieles davon war einfach wirklich nicht gefährlich. Der eine Ball, ich gebe ihn Robin Zentner. Es war ein wunderschöner Torwartball. Jeder Torwart liebt diesen Ball. Einfach fliegen, dabei gut aussehen, leck mich am Arsch, sich die Haare nochmal lässig aus der, weiß ich, locker nochmal lässig aus dem Gesicht pusten und dann die Hand hoch und paff, hast du das Ding gehalten. Geil, aber mehr kam da auch einfach nicht.
Wenn wir nochmal tatsächlich auf die Zeit nach unserer 3-0-Führung gucken, auch da hatten wir ja wesentlich bessere Chancen. Das war die einzige Chance, die du jetzt gerade genannt hast, im Endeffekt, wo es wirklich ein bisschen interessant wurde für Dortmund. Und wir hatten parallel die Chance von Lee, der ja eigentlich quasi seinen lupenreinen Hattrick machen kann, wo er Johnny den Ball vom Fuß spitzelt. Dann hatten wir nochmal direkt danach die Chance von Leo, wo er quasi aus der zweiten Reihe Volley abzieht und der
das
Dortmunder Torwart, wie heißt
Tor
der,
gewesen.
Meier, wo der auch nochmal dieselbe Parade wie Robin Zentner machen darf. Das waren ja alles sehr gute Chancen und ich finde es wirklich beachtlich, so wie du es eben schon gesagt hast, Dortmund kam wirklich kaum in unseren Strafraum und hat da abgeschlossen. Das ist wirklich, also einfach wie vernagelt gewesen alles.
Und die beste Szene ist einfach, wie Marco Reus komplett gefrustet Brian Gruder wegholzt und Brian grinst ihn einfach nur auf dem Arsch sitzend frech an. Und es ging mir so gut rein, weil Brian Gruder auch einfach mal die überhypten Moukokos und Kos einfach mal sowas von in den Senkel gestellt hat in diesem Spiel. Und ich dachte mir, wie sehr möchte Brian Gruder eigentlich die komplette Abwehr von Borussia Dortmund einschulen. Wie sehr? Also, Brian war so on fire. Das kannst du ja überhaupt nicht in Worte fassen. Und Moukoko hingegen hat gegen Sepp Vandenberg kein Tageslicht mehr gesehen.
Brian Gruder war so on fire, dass nach dem Spiel, eine halbe Stunde nach dem Spiel, Highlight Reels, 2,5-minütige Highlight Reels von den Szenen von Brian Gruder gegen Dortmund, nur gegen Dortmund, auf Twitter einfach kursiert sind, nicht nur im deutschen, sondern auch im englischsprachigen Twitter, und ich fand es so dermaßen geil, ich fand es so überragend.
Es war ja schon das eine Spiel, was wir gegen Bayern gemacht haben, wo ja auch Müller schon sagte, Gruder ist ein Baller. Ich glaube, er hat gestern nochmal allen bewiesen, was für ein geiler Baller er einfach ist, was natürlich bei Mainz 05 so ein bisschen die Frage aufwirft, sehen wir die nächste Saison immer noch bei uns? Ich hoffe es einfach, weil es wäre richtig geil.
Und dann stellte sich auch immer wieder unter der Woche die Frage, es war mehr so Panik, bleibt denn auch Nadim Amiri und so? Und ich glaube tatsächlich, Nadim kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen, als dass er bleibt, wenn wir in der Liga bleiben. Aber was dir klar sein muss, und das muss auch der sportlichen Leitung klar sein, du hast hier Spieler, die, wenn du nicht nur Gegenpressing spielst, besonders gut sind. Das heißt, Spieler, die mit dem Ball brutal gut sind. Ich würde sogar so weit gehen, du hast, auch wenn Paul Nebel zurückkommt übrigens noch, und da wurde ja unter der Woche gesagt, es wird mit ihm geplant, wenn der noch zurückkommt, du hast hier Spieler, die mit Ball am Fuß besonders gut sind. Das heißt, du kannst dich jetzt weiterentwickeln und du hattest noch nie eine Mannschaft, die mit Ball tendenziell so gut ist, weil du noch nie einen so guten Übergangsspieler hattest wie Nadim Amiri, der es allen anderen möglich macht, auch so zu brillieren. Das heißt, mit dem Kader, den du da hast, musst du dem Trainer diese Aufgabenstellung mitgeben, besser zu werden mit Ball, auch damit diese Spieler für sich eine Perspektive im kommenden Jahr sehen. Alles andere ist für uns ja der Tod im Topf, und ich glaube, damit bekommst du ansonsten auch nicht die Spieler überzeugt zu bleiben, weil die Interessenten für Brian, gerade nach so einem Spiel gegen Dortmund auf internationaler Bühne, die werden mannigfaltig vorhanden sein.
Ich glaube, man muss sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was für eine geile, junge Startelf wir haben könnten in der nächsten Saison, wenn die Jungs bleiben, die da sind. Also ich meine, Nadim ist nicht der Jüngste, das ist klar. Aber ich meine, wir haben Nelly, wir haben Brian, wir haben Johnny, wir haben Sepp Vandenberg, der ist auch noch jung. Das sind alles junge Kerle. Paul Nebel, das ist einfach, das ist die geballte Jugendpower gegen den Rest der Liga. Und das fände ich, also es wäre halt einfach, wären einfach mal wieder richtig geile Vibes in der MEWA Arena.
Wie geil wäre es, wenn Louis Holtby bei seinem Comeback in der MEWA Arena mit Holstein Kiel die neuen Bruchweg Boys sieht. Wie geil wäre das denn bitte? Also, Holstein Kiel aufgestiegen, Rückkehr von Louis Holtby und die Bruchweg Boys vereinigen sich wieder. Das fände ich richtig geil.
Es ist einfach, es ist, die Zukunft ist golden, wenn Mainz 05 es will, sagen wir es mal so. Ja. Es ist halt wirklich, es ist, manchmal ist es ein bisschen ermüdend, wenn man sich selbst dann so wie wir das jetzt auch machen, sich so hochhypt, was wäre möglich, was passiert, wenn dann, und natürlich, ey, jetzt mal ganz ehrlich, ich fänd's so dermaßen geil, was wäre das für ein Statement, wenn Nadim Amiri sagt, ey, ich habe hier eine Ausstiegsklausel, 5 Millionen, was auch immer, da kommen Champions League Teilnehmer, nee, das gefällt mir schon ganz gut und ich mach das gerne und dann, wir haben es auch schon mal, keine Ahnung, vor 5, 6 Sendungen gesagt, dann hast du für die jungen Spieler ein Signal, Alter, hier entsteht gerade was. Hier entsteht gerade was, da möchte ich Teil davon sein. Und dann hast du vielleicht einen Brian Gruder, der hat jetzt, glaube ich, noch 2 Jahre Vertrag, aber vielleicht verlängert er seinen Vertrag. Vielleicht, keine Ahnung, Nelly Viper, die ganzen Leute, Paul Nebel, da kann was so Geiles entstehen. Und ich bin auch schon wieder komplett in dem Modus, denke mir so, oh, geil, 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 aber wir müssen, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Erstmal in der Bundesliga bleiben, bitte. Nicht in die Relegation müssen und dann erst anfangen, alles hochzuhypen.
Und ich möchte das präzisieren, den Satz, mit dem du eingestiegen bist. Die Zukunft ist goldig, wenn man gegen Wolfsburg nicht reinscheißt.
Das ist es nämlich, weil natürlich können wir uns hier die Zukunft so schön malen, wie wir wollen. Wir müssen erstmal hart arbeiten und wir haben immer noch nicht, auch wenn wir schon 100.000 Mal aus dieser Situation hätten rausgeraten können, natürlich ist es jetzt noch nicht vorbei. Wir haben noch einen Spieltag. Was schon mal nicht passieren kann, ist, dass wir dass wir quasi zugucken, wie die Konkurrenz spielt. Weil es finden alle Spiele parallel statt. Das ist schon mal das allererste. Wir müssen natürlich nach Wolfsburg gucken. Es wird jetzt auch gesagt hier, jeder, der noch irgendwie Zeit hat, ab nach Wolfsburg. Wir wollen die Hütte da voll machen. Wir wollen die 05er anfeiern. Die Auswärtskarten sind ja auch schon alle verkauft. Es wurden unter der Woche nochmal ein zusätzliches Ticketkontingent freigemacht, dass man hinfahren kann. Also es wird ja wirklich wieder alles drauf gesetzt, dass wir dann vielleicht auch mal einen Auswärtssieg holen, aber den braucht es meiner Meinung nach auch dringend am nächsten Spieltag, damit einfach mein Herz diesen Spieltag überleben kann.
Also die Ausgangslage, und damit lasst uns einmal auf die Tabellensituation gucken, ist, besser geht's eigentlich nicht, sehr gut. Wir haben 2 Punkte Vorsprung auf Union Berlin, die auf dem Relegationsplatz sind. Union hat 30, wir haben 32 Punkte und torverhältnistechnisch können die uns überhaupt nicht mehr ans Bein pinkeln. Minus 14 bei uns, minus 26 Union Berlin, das wird nicht passieren. Das heißt, selbst mit einem Unentschieden würde uns dahingehend nichts mehr passieren. Außer. Union kann allerdings noch was passieren, wenn die nämlich verlieren. Köln gewinnt, weil da ist die Tordifferenz nicht so groß. Und Union verliert gegen Freiburg, könnten die Kölner auf den Relegationsplatz hüpfen. Union Berlin könnte direkt absteigen. Und je nachdem, was Bochum nachher macht, könnte sogar noch Bochum in die Relegation rutschen. Und wenn alles schief läuft, könnten aber auch wir noch in die Relegation kommen. Aber das beruhigt mich erstmal, weil es ist nur die Relegation. Denn, das müssen wir erwähnen, mit diesem Spiel, mit diesen 3 Punkten gegen Dortmund, können wir nicht mehr direkt absteigen. Das heißt, Herzinfarkt und Herzschlagfinale, ja. Panikattacke auf gar keinen Fall.
Wir haben ja letzte Woche auch gesagt, der Berg wurde immer größer für uns. Wir haben einfach diese ganze Anspannung aufgestaut, diese ganzen Möglichkeiten nicht genutzt. Und wie gesagt, der Berg wurde riesig, aber konnte ja keiner wissen, dass wir irgendwie so einen Reinhold Messner in unseren Herzen tragen und irgendwie da die Gipfelstürmer sind. Also jetzt mal
ist
ganz
ehrlich.
Ist das unser innerer Schweizer?
Ist das der Martin-Schmidt-Effekt, von dem wir hier die ganze Zeit reden müssen jetzt?
Who knows? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, möchte, und da stimme ich mit dir überein, Flitz, ich möchte nicht das auf ein Unentschieden ankommen lassen. Ich will dieses Spiel gewinnen. Ich will diesen ersten Auswärtssieg. Mein Herz hält das wirklich auch nicht mehr aus. Das muss ein sauberes Ende geben. Ich will mich nicht auf irgendjemanden verlassen müssen, dass die scheitern oder was auch immer. Wir müssen einfach diese Saison jetzt so beenden, wie wir sie nicht begonnen haben. Einfach
mit dem ersten Auswärtssieg.
Genau. Ganz genau so.
Also ich finde auch tatsächlich, dass es extrem schwierig ist, sich den kommenden Spieltag auszurechnen. Also ich meine, natürlich ist es immer im letzten Spieltag eine große Qual, sich zu überlegen, was da passieren könnte. Aber de facto spielt Union zu Hause gegen Freiburg. Freiburg würde mit einer Niederlage nicht europäisch spielen. Das wäre für die eigentlich das Saisonziel verfehlt. Beziehungsweise es ist auch das letzte Spiel von Christian Streich für Freiburg. Das heißt, da ist hoffentlich ordentlich Emotionen im Kessel, um dem nochmal 3 Punkte zum Abschied zu schenken. Köln muss auswärts in Heidenheim ran.
Die auch noch europäisch spielen könnten, wenn sie gewinnen. Und das wäre ja eine perverse Saison für den ersten FC Heidenheim. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ich finde es so interessant, wenn wir jetzt mal drauf gucken, jetzt rein nach Expected Points, wo wir jetzt gerade nach Europa und sowas gucken. Wenn wir auf die Expected Points von Mainz gucken, dann wären wir 5. oder 6., je nachdem, nach welcher Seite man geht. Und dann würden wir nächstes Jahr wahrscheinlich Champions League spielen. Das ist halt auch schon wieder komplett verrückt, was diese Saison möglich ist. Frankfurt hat jetzt so viele Punkte, wie wir letztes Jahr hatten, nämlich 46. Das heißt, selbst wenn man so da drauf guckt, würden wir irgendwie international spielen nächstes Jahr. Ich finde es einfach komplett verrückt, was da, abgesehen von den obersten 5 Mannschaften, überhaupt noch möglich ist.
Aber das ist genau das, was wir immer die ganze Zeit angesprochen haben. Hier ist die Schere so weit auseinandergegangen, weil bestimmte Mannschaften sich eben komplett verkalkuliert haben mit Blick und Start auf diese neue Saison. Und das wird in der nächsten Saison keinen Meter besser. Da kommt nämlich mit St. Pauli eine Mannschaft hoch, die nämlich auch Ballbesitz spielt und zwar wirklich guten Fußball spielt, die auch unter Drucksituationen sehr gut funktionieren können und die das in der zweiten Liga die ganze Saison über recht konstant gezeigt haben und die mit Hürzler jemanden haben, der auch wirklich trainertaktisch da was drauf hat und der die Liga durchaus aufmischen kann. Also das wird keinen Meter einfacher. Also nochmal, um das zu betonen, ich möchte damit jetzt schon anfangen, damit es nicht wieder hinterher heißt, also vor der Saison hätte kein Experte gesagt, dass das uns drohen könnte. Doch, haben wir, und ich möchte es nochmal sagen, wir brauchen diese Entwicklung, wenn wir in der Liga bleiben. Es darf eigentlich kein Stein nach dieser Saison auf dem anderen bleiben.
Also für mich ist eigentlich die Marschrichtung für diesen Samstag ganz, ganz klar, nämlich alle Augen auf das Spiel in Wolfsburg. Und was auf den anderen Plätzen passiert, das muss sowas von super zweitrangig sein, weil wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben machen. Das haben wir oft genug diese Saison verpasst, aber es ist einfach, es ist das Finale am letzten Spieltag, was wir nicht wollten, was wir jetzt aber haben. Und wir wollen nicht, dass Wolfsburg dafür verantwortlich ist, dass wir Relegation spielen müssen. So, und ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Und was dann Gladbach bei Stuttgart macht, Köln in Heidenheim macht, was die Union zu Hause gegen Freiburg macht, was Bochum, von denen wir noch nicht wissen, ob sie da noch Aktien drin haben oder nicht, weil sie gleich erst spielen. Die spielen in Bremen. Also da müssen wir dann einfach gucken. Aber für uns ist einfach wichtig, dass wir gegen Wolfsburg gewinnen. Und da darf es kein Aber und nichts geben.
Und das ist so eine Pflichtveranstaltung, wie dann später auch die Relegation der Damen. Denn wir wollen natürlich, dass die Damen bei uns aufsteigen. Und wo wir das Thema gerade hatten, wir haben noch nicht den Nichtabstieg besprochen, denn es gab ja noch mehr zu feiern. Die U23 mit unserem neuen Trainer Benny Hoffmann ist in der Liga geblieben, mit einer jungen Truppe, Kickers Offenbach 3-0 weggefiedelt und damit den Nichtabstieg perfekt gemacht. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Also das Herzschlagfinale haben wir uns schon mal geschenkt.
Das wäre auch krass gewesen, da nochmal, dass Benny quasi, keine Ahnung, weiß nicht, ob der überhaupt sich einen Bypass legen muss oder so demnächst, so viel Close Calls, wie der hatte und so viel Emotionen, wie der diese Saison drin waren bei dem, mit den ganzen Europa-Ambitionen von der U19 und so weiter, mit Elfmeterschießen und alles. Also das gönnen wir dem Benny, dass er dieses Herzschlagfinale vermieden hat.
Aber trotzdem muss uns allen klar sein, wie arg Mainz 05, falls wir in der Liga bleiben sollten, diesmal an der Kante gesegelt ist. Also U23 technisch die ja noch unter Jan Sievert gestartet ist in der Saison und nicht besonders gut dastand, bundesligatechnisch. Also das hätte auch richtig in die Hose gehen können. Abstieg der U23, Abstieg erster Herren und dann wäre hier aber richtig schnell richtig dunkel geworden. Das heißt, auch wenn wir jetzt mit Pauken und Trompeten in der Liga bleiben sollten, es muss jeder Stein umgedreht werden. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn der Profibereich sich vielleicht mal ein bisschen mehr Expertise da beim NLZ abholen würde, weil ich glaube, da gibt es genug Leute, die genau wissen, wie der Hase läuft. Und ich glaube auch, da haben sie die richtigen Leute mit Michael Schönwalds und Co. auch direkt an die richtigen Stellen gesetzt. Also ich bin da eigentlich frohen Mutes. Aber Flitz hat recht, jetzt erstmal voller Blick auf Wolfsburg, voll Alarm und danach dann voll Alarm bei den Damen, weil alles andere ist dann erstmal zweitrangig.
Ich habe eigentlich für diese Podcast-Episode nur noch eine Frage an euch. Wo guckt ihr das Spiel gegen Wolfsburg? Bene.
Ich gehe stark davon aus, dass ich das irgendwo in der Stadt gucken werde. Schauen wir mal. Ist noch nichts Genaues geplant, aber ich werde auf jeden Fall nicht nach Wolfsburg fahren können, weil ich noch Termine am Wochenende habe, beziehungsweise am Samstag, die leider nicht verschiebbar sind.
Same, same, but different. Ich werde auch hier bleiben müssen und gucken. Ich werde aber auf jeden Fall in der Stadt bleiben. Also ich werde jetzt keinen Außentermin wahrnehmen. Da können sich alle auf den Kopf stellen, ist mir egal. Also ich bleibe zumindest in Mainz. Das ist so nah, wie es geht am Geschehen. Von daher, ich werde in Mainz bleiben und irgendwo den W-Block eröffnen.
Ich werde auch im W-Block sein, auch einfach der Tatsache geschuldet, dass wenn wir die Klasse halten sollten, ich sofort auf die Augustinergasse rennen will und die ganze Stadt zusammenschreie. Aber ich habe auch überlegt, ob ich es in der Kneipe gucken will und dafür ist es mir, also was heißt zu wichtig, aber ich schaffe das nicht. Ich schaffe das emotional nicht, mich unter viele Leute zu begeben und dann meine Emotionen noch gespiegelt zu sehen. Ich kann das im Stadion immer ganz gut abschalten und mich voll aufs Spiel konzentrieren, aber ich glaube, ich brauche am Samstag Ruhe und volle Konzentration, damit ich dann komplett eskalieren kann.
Dann würde ich sagen, damit wir uns jetzt nicht weiter in die Höhe oder in die Tiefe reißen emotional, wir schnüren jetzt so ein kleines Päckchen, freuen uns ohne Ende auf dieses letzte Spiel, auf so ein Grand Final, wie jetzt wahrscheinlich Bo Henriksen sagen würde, listen guys, one last final. Und dann schauen wir einfach mal, was wird.
Was wird? Wir hören uns nächste Woche Montag, wenn Mainz 05 in Wolfsburg gespielt hat. Einigen wir uns einfach auf diese Formulierung.
Wenn wir die Klasse gehalten haben, werden. Jo. Fertig.
Ich schließe mich einfach an. Es laugt aus, darüber nachzudenken die ganze Zeit.
Deswegen denkt an eure Podcast-Hausaufgabe und was ihr am vergangenen Samstag getan habt, damit Mainz 05 3-0 gegen Dortmund gewinnt. Und macht es einfach nochmal. Macht es nochmal und Mainz gewinnt auswärts. Wir hören uns nächsten Montag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Arrivederci.
Bye, bye.